Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Sicher ist sicher, das denken offenbar viele Deutsche und versichern sich gegen alle möglichen und unmöglichen Risiken. Ob Feuer, Überschwemmung oder Erdrutsch, ob Tod oder doch eher weniger dramatische Schäden wie der Verlust des Reisegepäcks oder das Herunterfallen des Smartphones. Für alles und jeden bieten Versicherungskonzerne die passende Police an. Und wenn es die bisher noch nicht gab, na dann kann man sie auch ganz individuell vereinbaren. Da kann dann der Fußballtorwart seine magischen Hände versichern lassen, mit der er fast jeden Ball bekommt. Oder Popstar Jennifer Lopez soll ja angeblich ihren Po versichert haben. Doch wer sich rundum versichert, der muss dafür auch eine Menge Geld ausgeben. Ob das immer sinnvoll angelegt ist, darum soll es heute beim Marktplatz gehen. Wir fragen, welche Versicherungen sind wirklich sinnvoll, welche sind einfach nur teuer und überflüssig. Ja, und wir wollen klären, warum es sich lohnt, die eigenen Versicherungsverträge regelmäßig zu überprüfen. Unser Thema heute beim Marktplatz: der große Versicherungscheck, teure Policen für wenig Leistung. Muss das wirklich sein? Hier bei mir im Studio begrüße ich dazu als Experten zum einen Susanne Meunier, Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest, Kim Paulsen vom Bund der Versicherten und Erk Scharschmidt von der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schön, guten Tag.
Guten Morgen.
Und natürlich freuen wir uns hier auch beim Marktplatz wie immer über Ihre Fragen und Anregungen zum Thema. Und dieses Mal natürlich alles rund ums Thema nützliche und unnütze Versicherungen. Welche Versicherungen haben Sie schon abgeschlossen und auf welche würden Sie auf keinen Fall verzichten wollen? Welche Versicherungen wurden Ihnen vielleicht schon mal aufgeschwatzt, die Sie eigentlich überhaupt nicht so richtig gebrauchen konnten? Oder sind Sie sich vielleicht auch unsicher, ob Sie diese oder jene Police wirklich benötigen oder ob die überflüssig ist? Und was ist Ihnen eigentlich wichtig an einer guten Versicherung? Achten Sie dabei nur auf den Preis? Vergleichen Sie vielleicht auch ganz genau die Leistungen? Oder entscheiden Sie eher nach Bauchgefühl oder verlassen Sie sich auf den Versicherungsvertreter, den Sie vielleicht schon seit Jahren kennen und dem Sie auch vertrauen? Unser Thema heute im Marktplatz: der große Versicherungscheck, teure Policen für wenig Leistung, muss das wirklich sein? Rundum voll und ganz versichert, das klingt erstmal nach einer guten Idee. Doch ob man wirklich richtig versichert ist, das merken viele Verbraucher oft erst, wenn der Schadensfall eingetreten ist. Und dann hängt es oft von seltsamen Klauseln ab, ob man nun Geld bekommt oder nicht. Über das Thema hat sich auch unser Autor Wolfgang Nölke Gedanken gemacht und mit etwas Augenzwinkern Probleme mit Versicherungen nachgezeichnet.
Bremen-Remscheider, Kronprinz am Apparat, was kann ich für Sie tun?
Hier ist Frau Specht. Wie war doch noch Ihr Name?
Kronprinz, Gnefrau. Kronprinz von der Bremen-Remscheider, rund um Leben, Haus und Garten. Julius C. wie Cäsar, Kronprinz. Was kann ich für Sie tun, Frau?
Specht, Herr C., ich bin doch bei Ihnen in Haft.
Lass mal nachschauen. Ja, bei der Bremen-Remscheider, rund um Leben, Haus und Garten. Immer gut versichert, Frau Specht. Sind Sie versichert? Ja, haftlich.
Das Pferd auch, Jolanta?
Moment, Ihr Pferd? Nee, gnädigste, braucht eine Tierhaftpflicht. Ich empfehle die Bremen-Remscheider Animal Plus.
Ist ja nicht mein Pferd.
Wenn es nicht Ihr Pferd ist, hat es wer anders versichert. Wohnt es bei Ihnen?
Jolanta? Nein, sie besucht uns im Garten.
Dann ist Jolanta bestimmt versichert, wenn sie unter ihrer Obhut was anstellt. Auch wenn Sie es reiten, aber nur, wenn Sie damit nicht zur Arbeit reiten.
Verstehe ich nicht.
Das ist so bei Haftpflichtversicherungen, Frau...
Specht, wo steht das? Mit Hunden klappt's doch auch. Wenn sie nicht beißen, sind sie immer versichert, hat mein Mann gesagt. Und die beißen nicht. Ich muss nur gucken. Das macht alle zahm. Mein Mann weiß das nur zu gut.
Hoffentlich weiß das auch der Hund.
Mit dem ist mein Mann gleich in eine Klinik und trotzdem jetzt gestorben.
Och, Beileid. Woran denn?
Das Biest hat ihm die halbe Nase abgebissen. Selbst schuld. So ein Papagei wehrt sich doch, wenn sie den beißen.
Ihr Mann futtert lebendige Papageien?
Nicht mein Mann. Der Hund. Jetzt ist er tot. Der Papagei auch.
Die können wir Ihnen beide nicht erstatten.
Waren ja unsere Tiere. Aber nun auch noch die Fische. Gekocht.
Oh, Guten Appetit.
Zwei Kois, jeder 7000 Euro. Erst säuft Jolanta den ganzen Teich aus, mein Mann füllt nach, wärmt das eiskalte Wasser und als Hund und Papagei vergisst er den Tauchsieder.
Kompliziert, kompliziert, Frau
Specht.
Ich biete Ihnen zum Trost KKK an. Unser Karpfenkapitalkontrakt. Eine Lebensversicherung. Kriegen Karpfen im Erlebensfall ausgezahlt. Mit Zinsen.
Das sind doch Kois.
Kois sind auch nur Karpfen. Sichern Sie sich noch unser Bremen-Remscheider Gummi-Einhorn und die VIP-Police für Wandtattoos, falls Sie mal ausziehen.
Sowas hab ich nicht.
Man kann nie wissen.
Wolfgang Nörkel war das mit einer kleinen Szene zu Freud und Leid mit Versicherungsunternehmen. Unser Thema heute im Marktplatz, der große Versicherungscheck, teure Police für wenig Leistung. Muss das wirklich sein? Erk Scharschmidt, Sie sind bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg Referent für Finanzdienstleistungen. Ich vermute ja mal, mit einer Karpfenkapitallebensversicherung ist bei Ihnen noch keiner in der Beratung aufgetaucht. Aber was ist Ihr Eindruck? Haben tatsächlich viele Menschen, die bei Ihnen ankommen, überflüssige oder schlechte Versicherungen im Gepäck oder sind die eigentlich alle ganz gut versichert?
Ja, das merkt man eigentlich immer erst dann, wenn ein Schaden eingetreten ist und man sagt dann, ja, ich habe eine Handyversicherung, habe das angemeldet, kriege aber kein Geld. Und man kommt also kaum vorher vorbei und fragt, macht denn eine Handyversicherung Sinn, macht eine Elektronikversicherung Sinn, jetzt bei Waschmaschinen, Reparaturversicherungen. Das merken wir dann eben immer erst in der Schadenfallberatung letzten Endes.
Mhm. Und was sind so die häufigsten Probleme, die da bei Versicherungen bei Ihnen landen dann?
Ja, dass sie nicht zahlen.
Dass sie nicht zahlen?
Genau.
Und bei welchen Versicherungen ist das besonders häufig ein Problem?
Na, wie gerade schon erwähnt, also durchaus die Elektronikversicherungen, es sind auch Restschuldversicherungen, die man bekommt von der Bank, wenn man ein Konsumentendarlehen aufnimmt, die gern mitversichert werden, weil es dort bis zu 50% Provisionen gibt. Und dort merken wir das dann schon, auch bei Reisegepäckversicherungen durchaus, dass man halt sich den Koffer zwischen die Beine klemmen muss, um überhaupt dort Geld zu bekommen. Sich letzten Endes um Raub handeln muss. Also das sind dann schon so die Sachen, wo es dann nichts gibt und wo die Leute dann sehr böse dann auch geworden sind.
Böse auf die Versicherungsunternehmen, das klingt nicht gut. Frau Meunier, Sie arbeiten bei der Stiftung Warentest als Versicherungsexpertin für die Zeitschrift Finanztest. Vielleicht können Sie uns mal zum Einstieg ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich eine Versicherung? Ich habe mal irgendwo gelesen, es sei so ein bisschen wie eine Wette, wie ein Glücksspiel, wo das Versicherungsunternehmen hofft, dass der Schaden nie eintritt. Aber so ganz stimmt dieses Bild, glaube ich, nicht, oder?
Ja, natürlich, die Versicherung ist froh, wenn sie nur Beiträge bekommt und nie einen Schaden regulieren muss. Aber in der Praxis ist das natürlich nicht so. Aber im Prinzip ist es so, dass natürlich dadurch, dass eine große Menge an Menschen einen Beitrag zahlt, ist es überhaupt möglich, dass auch ein großer Schaden in dieser Gruppe versichert werden kann, weil eben aus dieser Summe, die dann gemeinsam bezahlt wird, dann der einzelne Schaden reguliert werden kann. Aber natürlich von dem Einzelnen, was weiß ich, zum Beispiel die wichtigste Versicherung ist die Privathaftpflichtversicherung, wenn ein großer Schaden eben dem Versicherten oder einem Familienmitglied, das mitversichert ist, geschieht, also den er ausgelöst hat, dann kann das ja auch Hunderttausende, Millionen sein. Und das wird natürlich nicht durch den Beitrag bezahlt, sondern nur dadurch, dass eine große Gruppe von Menschen bei diesem Versicherer diese Versicherung hat und dann aus diesem Geld das eben bezahlt werden kann.
Also eine Privathaftpflichtversicherung kostet, ich sag mal, unter 100 Euro wahrscheinlich so im Jahr, Pi mal Daumen.
Genau, man kann wirklich sehr guten Schutz unter 100 Euro haben.
Und damit kann ich natürlich keinen Schaden über mehrere Millionen Euro abdecken. Aber
ja, auch wenn man 30 Jahre bezahlt hat, ist der natürlich nicht bezahlt. Das kann ja, ich meine, das weiß ja jeder, es ist auf den ersten Blick erkennbar. Aber das ist das Prinzip Versicherung, auch bei der Krankenversicherung natürlich. Es gibt eben Menschen, die sind nie krank oder fast nie und andere sind sehr schwer, haben eben viele Leiden, sind geplagt und das wird eben durch dieses Prinzip der Versicherung, dass jeder einen Teil zahlt und eben für jeden dann aber auch die große Summe möglich ist, wenn sie zu zahlen ist, garantiert.
Mhm. Im Casino heißt es ja, am Ende gewinnt immer die Bank. Passt das auch bei Versicherung oder gewinnen da am Ende dann doch beide Seiten, auch der Verbraucher?
Der Verbraucher ist eben in der Gefahr, weil Versicherungen, normalerweise kauft er die nicht, sondern die werden ihm verkauft. Das ist ja auch in diesem kleinen Beitrag so sichtbar gewesen. Es wird ihm immer etwas sozusagen angepriesen, dass das und das noch. Und wichtig ist, dass jeder Mensch sich ein bisschen mit dem Thema mal auseinandersetzt und nur das versichert, was er wirklich braucht. Und das ist gar nicht so schwer, sich das mal anzugucken. Also privathaftig natürlich, die Haftpflichtversicherung.
Da sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer drüber.
Und dann ist es natürlich unterm Strich so, dass mit manchen Versicherungen die Versicherer sehr viel Geld verdienen und mit anderen machen sie ein Minusgeschäft.
Mhm. Kim Paulsen, Sie arbeiten beim Bund der Versicherten. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, was macht der Bund der Versicherten hauptsächlich?
Also der Bund der Versicherten ist ein Verbraucherschutz für Versicherte. Das heißt, wir bieten einmal unseren Mitgliedern die Chance, dass sie sich mit ihren Versicherungen an uns wenden können und wir diese Versicherungen überprüfen, ob die überhaupt Sinn machen oder ob eben die Kriterien, die wir erstellen, erfüllt werden. Darüber hinaus machen wir aber auch noch die Arbeit, dass wir Verbraucher- oder Verbandsklagen gegen Versicherer vorbereiten, wenn zum Beispiel gewisse Klauseln uns aufstoßen, die allgemeingültig eben nicht gut für den Verbraucher sind.
Und Sie arbeiten auch in Gesetzgebungsprozessen mit, bringen sich da ein als Lobbygruppe, kann man auch sagen, ne?
Genau, richtig. Auch da stärken wir die Verbraucher, sodass eben auch Versicherungen erst dann so aufkommen, wie wir sie eben auch für richtig halten.
Was sind denn bei Ihnen die häufigsten Probleme, mit denen Verbraucher an Sie rankommen?
Also tatsächlich ist das völlig unterschiedlich. Es kommt meistens darauf an, welche Zeiten gerade sind. Also klar ist jetzt gerade wieder die Kfz-Zeit oder langsam fängt es damit an.
Die Kfz-Versicherung und die Frage, wohin wechsle ich, soll ich wechseln?
Genau, wohin wechsle ich, soll ich überhaupt wechseln, wo bekomme ich den günstigsten Beitrag? Aber auch da muss man natürlich sagen, dass es hauptsächlich auf die Leistung ankommt und nicht nur auf den Beitrag. Denn man möchte ja auch, dass die Versicherung zahlt, sofern man einen Schadenfall hat. Und natürlich ist auch ein ganz großes Thema immer wieder die Lebensversicherung, weil da einfach wenig oder viele Beiträge gezahlt werden und am Ende dann meistens doch nur wenig rauskommt.
Mhm. Unser Thema heute im Marktplatz, der große Versicherungscheck. Wir gehen jetzt mal systematisch vor. Welche Versicherungen brauche ich denn eigentlich auf jeden Fall? Frau Meunier, Sie haben es eben gerade schon mal kurz angesprochen, die Privathaftpflichtversicherung. Das haben Sie schon angesprochen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das ist so mit dem Namen ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich gar keine Pflichtversicherung, oder?
Ja, das ist fatalerweise keine Pflichtversicherung. Deswegen gibt es auch Menschen, die haben keine. Und dann tun sie einen, also es geschieht ihnen etwas. Also sie verursachen einen Schaden oder sie sind eben zum Beispiel ein Autounfall, weil sie als Passant zwischen den Autos auf die Straße laufen und dann vielleicht ein großer Unfall passiert oder auch als Fahrradfahrer. Als Fahrradfahrer ist man in der Privathaftpflicht mitversichert und da kann man ja auch einen schlimmen Unfall zum Beispiel verursachen. Und deswegen, die kostet nicht viel, die sollte jeder haben, die ist keine Pflichtversicherung und wenn man als Familie das absichert, dann sind auch die Kinder bis zum Ende ihrer ersten Ausbildung mitversichert. Das ist einfach etwas, sollte jeder sofort haben. Und wenn das Kind dann die erste Ausbildung hinter sich hat, sollten die Eltern das Kind auch sofort daran erinnern, bitte jetzt einen eigenen Schutz abschließen.
Mhm. Die Haftpflichtversicherung, also auf jeden Fall. Also die Privathaftpflichtversicherung. Eine andere Sache ist die Kfz-Haftpflichtversicherung, wenn man ein Auto hat. Herr Paulsen, Sie haben es jetzt eben gerade die Kfz-Haftpflichtversicherung schon angesprochen. Kann man jetzt gerade wieder wechseln, wenn man möchte. Was deckt die für Schäden ab?
Genau, die Kfz-Haftpflichtversicherung ist ja im Gegensatz zu der privaten Haftpflichtversicherung tatsächlich eine Pflichtversicherung. Also die muss jeder Autofahrer haben, der ein Auto fährt oder ein Auto besitzt. Und sie deckt genauso wie die private Haftpflichtversicherung Schäden ab, wenn ich mit meinem Kfz einen Fremden schädige, ob das nun ein Autofahrer, ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger ist und einen Schaden verursache, dann bezahlt diese Kfz-Haftpflichtversicherung den Schaden.
Eine andere Sache, die dann auch viele Leute noch betrifft, sind Versicherungen für das eigene Grundstück, fürs eigene Haus. Herr Schaschmidt, vielleicht können Sie sagen, was Haus- und Grundbesitzer da vielleicht unbedingt noch beachten sollten.
Ja, also es ist sehr sinnvoll, wenn jemand tatsächlich halt ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung hat, dass er sich eine Wohngebäudeversicherung zulegt. Und dort auch auf den Elementarschadenzusatz achtet. Das heißt also, dass eben auch bei Starkregen geleistet wird für die Schäden, die dann dort auftreten. Und da kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich diesen Elementarschadenzusatz mit hinzuzunehmen, weil die Starkregenfälle werden zunehmen, auch in der Extremphase. Und ich glaube, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat auch schon dazu Statistiken rausgegeben, dass also diese Schäden aufgrund von Starkregen immer mehr zunehmen.
Früher war das ja vor allem so, das brauchte man in Gebieten, wo viel Schnee fällt und wo vielleicht Überschwemmungen wegen Flüssen oder Ähnlichem sind.
Genau.
Inzwischen raten Sie das jedem Verbraucher, der ein Haus oder eine Wohnung besitzt.
Ja, weil vor allem halt die Starkregenfälle überall auftreten können. Eben nicht nur an Flussmündungen oder sonst irgendwo. Es gibt auch Erdabsenkungen in bestimmten Bereichen. Das kann also durchaus auch jemanden treffen, der irgendwo auf dem Berg wohnt und sagt, also bei mir passiert hier oben nichts, was irgendwie nass werden könnte. Starkregen, möglicherweise Erdabsenkungen. Ja? Und dafür ist halt dieser Elementarschadenzusatz sehr wichtig, dass man das in die Wohngebäudeversicherung mit integriert. Und man sollte dort auch gucken, wenn man das Haus eben gerade verkauft oder kauft, dass dort ein ausreichender Schutz vorhanden ist und dann gegebenenfalls sofort nach dem Kauf dort nachsteuert. Weil es ist auch keine Pflicht des Verkäufers, dann dort mitzuteilen, inwieweit ein Vertrag besteht.
Es gibt da auch irgendwelche Haftpflichtversicherungen, die man als Grundstücksbesitzer abschließen müsste und eine Gewässerschutzversicherung,
ja, glaube ich. Gibt die Haus- und Grundbesitzer Haftpflicht tatsächlich, die man abschließen kann.
Das ist auch keine Pflichtversicherung.
Ist keine Pflichtversicherung. Ich glaube, es kommt dort eher auch darauf an, wie groß ist mein Gebäude, was habe ich dort für Sachen, die herunterfallen könnten.
Also Dachziegel oder irgendwelche Gebäudeteile,
ja,
Fassadenteile.
Also das ist nicht unbedingt für jeden, sage ich jetzt mal, angebracht. Aber durchaus kann man drüber nachdenken.
Frau Meunier wollte da, glaube ich, kurz einhaken.
Also bei der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, sobald man zum Beispiel eine Ferienwohnung hat, die man vermietet oder so, dann ist man schon in der. Also es ist nur für die Privathaftpflichtversicherung schließt ja das Eigenheim mit ein. Aber dann braucht man die
nicht.
Aber sobald man auch ein kleiner Vermieter, es gibt ja sehr viele private Vermieter in Deutschland, die brauchen das natürlich auch. Und die Gewässerschadenhaftpflicht braucht man, wenn man einen Öltank je nach Größe hat. Und der ist auch oft in der Privathaftpflicht mit drin, aber muss man halt prüfen. Wenn nicht, dann muss man unbedingt eine Versicherung haben dafür. Und übrigens auch für ein unbewohntes Grundstück braucht man halt auch eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Da kann halt auch was passieren. Also das muss man einfach mitbedenken, dass das auch immer ein sozusagen Risiko darstellt, Besitz. Da ist man verantwortlich.
Eine wirkliche Pflichtversicherung ist auch die Krankenversicherung, entweder gesetzlich oder privat. Gibt es da immer noch Fälle, dass Menschen tatsächlich nicht versichert sind? Oder ist das jetzt mit den letzten Reformen tatsächlich auch alles erledigt und jeder ist wirklich versichert?
Es gibt eine Pflicht, sich zu versichern, aber es gibt Menschen, die sind nicht versichert aus finanziellen Gründen. Oft. Das sind meistens tragische Fälle und das ist ganz schwierig. Und es ist gut, wenn eben auch diese Beitragsschulden, die sind auch schon mal sozusagen denen genommen worden. Man hat ja quasi diese Versicherungspflicht und hätte eigentlich bezahlen müssen, dann bauen sich Schulden an, obwohl man ja nicht versichert war. Man muss sagen, das ist eine nicht so große Gruppe, aber es ist wichtig, denen zu helfen.
Und wer irgendwo mit solchen Leistungen im Rückstand ist, der sollte, das hat eine ganz hohe Priorität, diese Krankenversicherung.
Man braucht unbedingt eine Krankenversicherung.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, der große Versicherungscheck. Teure Policen für wenig Leistung, muss das wirklich sein? Ja, mein Name ist Stefan Römermann und bei mir im Studio hier sind weiterhin Susanne Meunier, Finanzexpertin von der Stiftung Warentest, Kim Paulsen vom Bund der Versicherten und Erk Scharschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Und vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, welche Versicherungen wirklich wichtig sind, die man unbedingt haben sollte. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, was sind denn die typischen, wirklich überflüssigen Versicherungen, die eigentlich kein Mensch braucht? Herr Scharschmidt, was ist da so Ihre Erfahrung? Dinge, die kein Mensch braucht und die trotzdem viele Deutsche haben?
Elektronikzusatzversicherungen, also Reparaturversicherungen, Waschmaschine, Handyversicherungen.
Manchmal heißen die auch einfach Garantieverlängerung, ne? Das sind auch Versicherungen.
Genau,
ne?
Das müssen nicht unbedingt fremde Gesellschaften oder Versicherungsgesellschaften dahinter stehen. Das kann auch durchaus die Firma selbst sein, der Hersteller, der dort eine Garantie ausspricht, aber dort einen Zuschlag verlangt. Das können auch am Ende Reisegepäckversicherungen sein, weil man dort, wie gesagt, sehr genau aufpassen muss, aber schon Raub vorliegen, bevor dort überhaupt geleistet wird. Wir haben die Restschuldversicherungen, also gegen Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Tod zum Teil. die aber sehr, sehr teuer sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe jetzt einen Kredit mit 50.000 Euro laufen, ist es natürlich besser, den mit einer reinen Risikolebensversicherung abzusichern gegen den Todesfall, statt das mit einer Restschuldversicherung zu tun, die alles andere abdeckt, aber extrem teuer ist. Ungefähr der 10-fache Beitrag.
Aber da frage ich mich jetzt schon, das sind alles Versicherungen, die Sie jetzt aufgezählt haben, Dinge, die Sachen absichern, die mir vielleicht als Mensch auch teuer, lieb und teuer sind. Mein Handy ist ja auch relativ teuer. Warum soll ich sowas denn beispielsweise nicht versichern? Was spricht dagegen, das zu versichern?
Das existenzielle Risiko sollte man versichern. Nicht das, was vielleicht 100, 200, 300, 400 Euro kostet. Das ist das, was man irgendwie noch leisten und schultern kann. Wenn es aber darum geht, um die Existenz, also meine Erwerbsunfähigkeit oder der Wegfall des Ernährers, des Familienernährers, wenn er stirbt, das sind Sachen, die die Familie abgrundtief wegreißen können. Oder eben Haftpflichtschäden, wo ich Schadenersatzleistungen zahlen muss in Hunderttausender, Millionen Höhe. Das sind Sachen, die meine Existenz bedrohen. Und die sollte ich tatsächlich versichern. Alles andere nicht.
Frau Meunier, sehen Sie das ähnlich oder würden Sie es etwas anders formulieren, was man wirklich braucht zum Versichern?
Nein, ich würde mich da vollständig anschließen. Also die Frage ist wirklich die Existenzsicherung und viele Menschen denken dann eher an, was weiß ich, die Reiserücktrittsversicherung oder eben die Handyversicherung. Die sind dann vielleicht in das Gerät, was 1.000 Euro gekostet hat, das ist ihnen dann viel näher als die Vorstellung, dass sie wirklich in einen finanziellen Abgrund gerissen werden könnten durch ein Ereignis, das sie auch versichern könnten.
Also Sie sagen grundsätzlich, man sollte eigentlich nichts versichern, was man im Zweifelsfall auch so verschmerzen kann? Also die Kosten, die man im Zweifelsfall auch so tragen könnte, auch wenn sie wehtun?
Man sollte vor allen Dingen das versichern, was existenziell bedrohend ist und was versicherbar ist, wie Herr Scharschmidt gerade aufgezählt hat. Und wenn man eben das hat und dann sagt, mir ist es angenehm, noch, ich möchte gerne noch eine Zahnzusatzversicherung haben, ich möchte meine Reise versichern, also gegen Rücktritt oder Abbruch oder mir ist es wichtig, mein Handy zu versichern, dann, und man nimmt das Geld dafür in die Hand, aber das kann man ja alles entscheiden und das ist ja sehr freie Entscheidung oder kann ja jeder selbst sagen, mir ist das wichtig genug. Aber die existenziellen Fragen, die sind zuerst zu klären. Und wenn das alles klar ist, dann kann man ja sagen, Versicherungen sind mir so, dann zahle ich eben noch ein
bisschen mehr. Dann kann man es machen, aber das sind im Zweifelsfall auch Versicherungen, die im Zweifelsfall relativ teuer sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne?
Also jeder hat ja nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung und wenn dann das Budget eben in die weniger wichtigen Sachen fließt, dann ist das schlecht.
Mhm. Ja, dann haben wir doch einen wichtigen Punkt jetzt schon mal geklärt. Was sollten wir wirklich versichern? Die Frage ist, wann wechsle ich eigentlich eine Versicherung oder wann überprüfe ich meine Versicherung? Früher war der Fall ganz klar, man hat das immer so Pi mal Daumen zum Jahresende gemacht. Da sind die meisten Versicherungen ausgelaufen. Herr Paulsen, das ist heute nicht mehr ganz so, ne? Also die selbst bei der Kfz-Versicherung habe ich gehört, da sind ist es nicht mehr so, dass alle Verträge jetzt zum Jahresende auslaufen.
Genau, richtig. Also häufig ist es ja so, dass man sagt, der heiße Herbst oder der Wechselherbst, da die Versicherungsverträge gerade im Kfz-Bereich dann zum Ende des Jahres ablaufen und zum Kalenderjahr gehen. Also das heißt vom 1.1. bis zum 31.12. Das ist bei vielen Versicherern aber tatsächlich nicht mehr unbedingt der Fall oder zumindest bei einigen. Das heißt, wir hatten jetzt gerade auch letztens wieder eine Anfrage, da wollte eine Dame wechseln zum 31.12. und der Versicherer hat ihr gesagt, nein, sie kommt erst zum 1.3. raus. Dann haben wir uns die Unterlagen angeguckt und da ist tatsächlich der Beginn der 1.3. gewesen und damit ist auch der Ablauf ein komplettes Jahr, also ein komplettes Versicherungsjahr. Darauf sollte man beim Wechsel auf jeden Fall achten.
Häufig ist es so, wenn es dann heißt, irgendwie zum Jahresende wechseln, glauben viele Leute, man könne auch diese Kündigung auch erst dann, ich sag mal, irgendwie im Oktober oder November aussprechen. Das ist aber eigentlich egal, oder?
Das ist egal. Die Kündigung kann man eigentlich auch per sofort aussprechen. Und das Wichtige ist eben, dass man darauf achtet, wann der Vertragsablauf ist und dass man zu diesem Vertragsablauf kündigt.
Und das ist dann vielleicht auch ganz sinnvoll, damit man es einfach nicht vergisst, weil ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dieses Kündigen zum Jahresende, das macht vielen Leuten ja auch so ein bisschen Stress. Herr Scharschmidt, Sie wollten was ergänzen.
Ja, vielleicht noch ergänzend, man sollte die 4-Wochen-Frist einhalten. Ja, also wenn das Versicherungsjahr endet, davor 4 Wochen und dort muss die Kündigung zugegangen sein.
Mhm. Aber das kann man jeweils in seinen Verträgen nachschauen, wann das ist. Und im Zweifelsfall kann man auch einfach jetzt schreiben, zum nächsten Termin kündigen. Oder?
Genau.
Okay. dann hat man seinen Vertrag gekündigt. Wie geht man denn dann vor, seine Verträge durchzuschauen? Was raten Sie, Frau Meunier? Sie
wollten zur Kündigung, diese 4-Wochen-Frist, die bezieht sich auf die Kfz-Versicherung. In vielen anderen Verträgen hat man eine 3-monatige Kündigungsfrist.
Da muss man also deutlich früher seine Kündigung
genau,
machen.
Genau, und da ist es auch oft, also meistens gar nicht auf das Kalenderjahr, sondern es hängt vom Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung ab. Und dann ist das sozusagen individuell so, dass jeder, der jetzt sagt, ich möchte ja mal eine bessere Hausratversicherung haben, dann muss er wirklich schauen, wann habe ich denn die abgeschlossen, wann ist das Versicherungsjahr und dann diese Frist von 3 Monaten einhalten.
Mhm. Ja, wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Reit. Können Sie mich hören, Herr Reit?
Ich höre Sie sehr gut, ja.
Ja, Sie sind im Auto unterwegs und haben sich jetzt brav an den Straßenrand gestellt. Sehr gut.
Genau. Ich weiß,
was ist Ihre Frage?
Also meine Frage ist, ich habe jetzt einen Versicherungsvertreter bei mir am Ort und bei dem ist auch alles abgeschlossen. Also bis auf eine kleine Auslandskrankenversicherung, die man so hat. Aber da ist alles von Gebäudeversicherung, von Kfz-Versicherung, von Haftpflichtversicherung, alles abgeschlossen. Und jetzt ist meine Frage, es ist sicherlich eine gewisse Bequemlichkeit. Man überprüft das nicht seit 15 Jahren, ist das so. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Man wurde erzählt, es gibt dann immer diese Pakete, da ist dann alles drin, das Jahrfrist drin, die Gebäudeversicherung. Ja, wenn man das dann aufdröselt, dann wird es im Einzelnen teurer. Also ich habe das Bequemlichkeit tatsächlich nicht überprüft und ob das jetzt so richtig ist. Da gibt es die bekannten Anbieter, die dann sagen, ja, wir checken das mal durch. Das habe ich jetzt wieder gemacht, weil ich jetzt mal, weil wir ein neues Auto zulassen. Und ja, da tauchte die Versicherung, die Farbe, nicht so weit vorn auf.
Da war die eine von den etwas teureren. Herr Reit, das ist, glaube ich, eine interessante Anmerkung. Ich glaube, das haben Sie gemein mit sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland, vermute ich mal. Ich gebe das mal weiter, vielleicht an Herrn Paulsen. Was sagen Sie? Einen Versicherungsvertreter im Ort und bei dem lässt man alles machen. Ist das grundsätzlich eine gute Idee?
Also erstmal guten Morgen, Herr Reit. Grundsätzlich ist das keine gute Idee, da, wie Frau Meunier eingangs schon sagte, das Versicherungswesen ist immer ein Kollektiv. Das heißt, es gibt Versicherungen, bei denen werden Gewinne erwirtschaftet und bei anderen Sparten nicht. Dass jetzt ein Versicherer tatsächlich alle Versicherungssparten so bedienen kann, dass sie dort eben die günstigsten Beiträge haben und gleichzeitig auch den besten Versicherungsschutz, geht dementsprechend gleich gegen Null. Das heißt, es ist schon empfehlenswert, dass man sich an einen unabhängigen Versicherungsberater wendet, auch wenn Sie gesagt haben, natürlich ist die Bequemlichkeit einer der Punkte, weswegen man dann doch die Verträge bei einem belässt. Dort empfiehlt es sich aber, wie gesagt, sich an einen unabhängigen Versicherungsberater zu wenden und der überprüft dann die Verträge oder schaut dann, wo bei welchem Versicherungsunternehmen vielleicht der Vertrag für Sie tatsächlich die besten Leistungen und den besten Preis bietet.
Der klassische Versicherungsvertreter, ich glaube, Herr Reit, das hat jetzt Ihre Frage erstmal beantwortet, vermute ich, ne?
Ja, das hat es beantwortet, also auf jeden Fall.
Dann vielen Dank für Ihre Anfrage und gute Fahrt noch.
Danke.
Der klassische Versicherungsvertreter, der hat meistens tatsächlich, glaube ich, einen Auftraggeber, kann man sagen, Herr Scharschmidt. Ne? Einige wenige haben auch mehrere Auftraggeber, aber die leben im Wesentlichen auch von Provisionen, oder?
Ja, natürlich. Also ich kann jetzt natürlich nicht in den Vertreter reinschauen, aber die Provision ist natürlich ein großer Gehaltsbestandteil. Auch die Bestandsprovision, die dann, also solange wie der Vertrag gehalten wird, gibt es natürlich auch Provisionen. Und natürlich ist es der größte Anreiz, entsprechende Versicherungen zu verkaufen, weil es dafür die Provision gibt. Die anbieterunabhängige Beratung muss dann eben honoriert werden mit einem Stundensatz. Das kann ja durchaus auch mal 50, 100, 150 Euro sein. Aber dann kriegt man zumindest eine objektive Erläuterung, warum und weshalb eine Versicherung eben unwichtig ist oder das unterversichert ist, überversichert ist. Da kriegt man eine objektive Meinung. Und beim Vertreter ist es halt so eine Sache, der natürlich sagt, also wenn es ein Makler ist, der mehrere Versicherer vertreten kann, beziehungsweise wo er Verträge abschließen kann. Der Makler steht auch auf Kundenseite. Also er ist auch schon verpflichtet zu schauen, was passt denn ganz gut zu dem Kunden. Und da kriegt man, glaube ich, mal ein erstes Bild, wenn man jetzt nicht unbedingt einen tatsächlich unabhängigen Versicherungs...
Also vielleicht lassen wir das kurz nochmal auseinanderhalten. Es gibt einerseits diese Honorarberatung, wo ich tatsächlich einem Versicherungsmakler Geld bezahle, dass der für mich jetzt guckt, oder Versicherungsberater.
Das passt auch schon wieder nicht ganz. Es gibt den Vertreter, der für eine Gesellschaft zuständig ist. Dann gibt es den Makler, der auf Kundenseite steht, aber mehrere Versicherungen verkaufen kann, vermitteln kann.
Und der kriegt auch wieder Provisionen.
Und der kriegt Provisionen. Und dann gibt es noch den dritten, das ist der unabhängige Versicherungsberater. Da gibt es aber nur eine Handvoll, also wir reden da von 200, 300 Leuten bundesweit, die da ganz gut zu tun haben. Und bei denen kriegen sie keine Versicherung, aber eine Beratung.
Mhm. Und wo kriege ich die unabhängigste Beratung tatsächlich, die neutralste Ihrer Meinung nach?
Ja, also entweder bei diesem unabhängigen Versicherungsberatung, das muss man dann auch mal so im Internet eingeben und mal googeln. Da gibt es natürlich dann auch noch die Verbraucherzentralen, muss ich jetzt auch so sagen. Ne?
Also völlig legitim, völlig legitim darauf hinzuweisen.
Und ja.
Auf der anderen Seite ist es so, sobald mir von irgendeinem Finanzdienstleister eine kostenlose Beratung angeboten wird, ist das wirklich kostenlos und unabhängig für mich oder sollte ich da schon vorsichtig werden?
Ja, es kostet natürlich immer irgendetwas. Also am Ende schließen dann auch Leute aus Mitleid etwas ab, weil sie sagen, jetzt hat er sich den weiten Weg gemacht, naja gut, dann kriegt er wenigstens eine Haftpflicht oder eine Hausrat. Also am Ende, wenn man jetzt natürlich auch in der Digitalisierung drüber nachdenkt, ist es auch so, dass man natürlich mit seinen Daten bezahlt, die dann irgendwann ausgeschlachtet werden und man kriegt dann ganz komische Anrufe und E-Mails oder Werbung angezeigt auf dem Smartphone, wo man dann weitergelockt werden soll. Also die Sachen sind nie kostenfrei.
Das mit dem Mitleid ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Stichwort, denn tatsächlich wird ja auch häufig im Bekanntenkreis auch geworben. Also so kleinere Versicherungsvertreter im Direktvertrieb, auch bei Vermögensberatung habe ich festgestellt, die werden dann erstmal im Bekanntenkreis anwerben. Ist das eine gute Idee, irgendwie Freundschaft und Geld da an der Stelle zu vermischen? Was meinen Sie, Frau Meunier?
Also das ist so gleich ein Risiko und da kann auch viel, also Freundschaft und auch Familienbeziehung zerstört werden, wenn man dann enttäuscht wird. Und ich empfehle auf jeden Fall, ich finde das Thema Versicherung jetzt nicht so schwer, dass man nicht auch als jeder Laie kann sich erstmal selbst informieren. Und klar, die Stiftung Warentest, wir untersuchen ja auch die Produkte und vergleichen die und bewerten die, dass man auch wirklich reingucken kann und sagen kann, so Privathaftpflichtversicherung, welche sind denn, worauf kommt es denn hier an? Mhm. Und wie unterscheiden die sich denn? Und man kann wirklich in allen Versicherungssparten sagen, es gibt wirklich große Unterschiede in Preis natürlich, aber vor allen Dingen auch in Leistung. Und es gibt sehr guten Schutz für wenig Geld. Deswegen, sich in die Hand von irgendjemandem zu geben, ist eigentlich genau der falsche Rat.
Eine Möglichkeit, sich über Versicherungen zu informieren, sind auch Vergleichsportale im Internet. Die bieten einen guten Überblick über viele Angebote von unterschiedlichen Anbietern. Aber auch da gibt es Probleme, sagt mein Kollege Philipp Banse.
Ich bin auf der Suche nach einer Versicherung für meinen Oldtimer-Bus.
Nora Gohlke konsultierte daher ein Portal im Internet, das ausschließlich Kfz-Versicherungen vergleicht. Wenn sich irgendwo eine günstige Versicherung für ihren über 30 Jahre alten VW T3 finden lässt, dann ja wohl hier, dachte sie.
Das war nicht ganz so, weil ich ungefähr, ich würde sagen, 20 Minuten mindestens Daten eingegeben habe und mal von einer Frage zur nächsten gekommen bin. Und das waren jetzt nicht, also erwartbare Fragen sind ja so wie Alter der Fahrer, wie viele Fahrer, Vorschäden und so weiter, sondern eben auch also so technische Details, die ich nicht parat hatte beziehungsweise die ich auch in den Papieren nicht so schnell nachgucken konnte. Und das war schon ein bisschen komplexer. Und genau, ich glaube, ich habe dann einfach manchmal auch einfach Quatsch eingegeben, weil ich mir nicht sicher war, was jetzt richtig oder falsch ist, nur um weiterzukommen zur nächsten Frage.
Die meisten Spartenvergleichsportale zielen nicht auf den Endkunden.
Hermann Josef Tenhagen vom gemeinnützigen Verbraucherinformationsportal finanztipp.de.
Sondern die zielen eher darauf, Expertinnen und Experten oder Makler oder Vertriebsleuten einen Vergleich von vielen unterschiedlichen Produkten zu ermöglichen, weil auch die natürlich sonst den Überblick leicht verlieren in diesen Märkten.
Tenhagen rät daher, die großen allgemeinen Vergleichsportale wie Verivox oder Check24 anzusteuern. Dort werden nur die wesentlichen Rahmendaten abgefragt. Diese Portale würden danach streben, alle Anbieter eines Produkts zu erfassen und zu vergleichen. Das sei aber fast nie möglich.
Nehmen wir den Fall Kfz-Versicherung, der ist jetzt besonders aktuell gerade. Da haben beide großen Portale das Problem, dass einer von den ganz großen Versicherern, nämlich die Hook, insbesondere mit ihrer Direkttochter Hook24, die auch häufig sehr günstige Angebote macht, prinzipiell auf den Portalen nicht vertreten ist.
Der Grund: einige Anbieter wollen keine Provisionen an die Portale zahlen. Denn mit solchen Provisionszahlungen finanzieren sich die meisten Vergleichsportale. Sie erstellen nach den eingegebenen Suchkriterien zunächst eine Liste mit Angeboten. Wenn der Suchende dann auf ein Angebot klickt und über das Portal dann etwa eine Versicherung abschließt, bekommt das Portal eine Provision vom Unternehmen. Ähnlich wie der klassische Versicherungsvertreter, der ja auch meist für jeden Vertragsabschluss Geld bekommt. Für den Verbraucher sind die Portale deshalb erst einmal kostenlos, aber möglicherweise zahlen sie am Ende trotzdem drauf, denn durch diese Art der Finanzierung haben die Vergleichsportale einen Anreiz, vor allem solche Anbieter zu vermitteln, die hohe Provisionen zahlen.
Bei den Ergebnissen, die das Portal auswirft, da tauchen dann häufig ganz oben noch so 2 oder 3 Empfehlungen des Portals auf. Das sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten Angebote für den Versicherungsbedarf, den ich haben wollte, sondern das sind welche, die das Portal von sich aus empfiehlt, möglicherweise auch, weil da besonders viel Provision fließt.
Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp. Oft können die Anbieter auch dafür bezahlen, dass sie ganz oben in der Ergebnisliste auftauchen. Diese Anzeigen sind dann zwar meist farblich unterlegt, aber nicht immer leicht als Werbung zu erkennen, sagt Verbraucherjournalist Tenhagen.
Man muss die ersten jedenfalls mit besonderer Obacht angucken, ob das vielleicht eine Empfehlung oder dann doch eine Anzeige ist, wo was ganz klein irgendwo in der Ecke steht.
Trotz dieser Einschränkungen, wer die richtigen Suchkriterien eingibt und sich die Ergebnisliste genau anschaut, kann über diese Vergleichsportale günstige Versicherungsverträge finden und sie dann auch direkt über die Portale abschließen.
Also wenn man die Portale noch nicht hätte, dann sollten sie erfunden werden. Aber das heißt nicht, dass sie die Kundenfreundlichkeit zum einzigen Prinzip erhoben hätten.
Das war Philipp Banse über Online-Vergleichsportale. Dazu dann vielleicht auch noch mal eine Frage an Frau Meunier. Die Stiftung Warentest hatte ja auch durchaus mal Vergleichsportale unterschiedlichster Art getestet. Was ist denn Ihr Eindruck, wie genau sind denn tatsächlich solche Angebote, die dort ausgeworfen werden? Denn es werden ja tatsächlich nur immer ein Teil der Kriterien abgefragt. Beispielsweise bei einer Risikolebensversicherung gibt es ja durchaus noch Kriterien, was weiß ich, man hat Gewicht, eine Vorerkrankung oder sonst was. Da hat man dann ja teilweise doch immer noch ganz andere Ergebnisse und Prämien, die man am Ende bezahlen muss.
Es kommt halt auf den Bereich an. Also die sind ja in verschiedenen, also ich sage immer Verkaufsportale, weil es ist, darum geht es. Es geht darum, etwas zu verkaufen. Und je nachdem, welche Sparte es ist, sind auch unterschiedlich viele Anbieter vertreten dort und deswegen ist die Datenlage sehr unterschiedlich gut. Bei der Kfz-Versicherung sind sie natürlich relativ weit, aber trotzdem, wie Herr Tenhagen schon sagt, es fehlen halt Anbieter da drin auch wichtige, die der Kunde sehen sollte. Und es ist natürlich, sagen wir mal, man ist schnell dabei, den Obersten zu wählen und ist nicht immer bei der besten Wahl dabei. Mhm. Und das sehen wir auch in anderen Bereichen, was weiß ich, wenn es um Energieanbieter oder so geht. Also ich bin immer dafür, man sollte sich informieren und nicht einfach durch leichtes Klicken zu irgendeinem Anbieter gelangen und hat dann gar nicht die Informationen, die eigentlich notwendig sind.
Die Stiftung Warentest hat ja auch für viele Versicherungen einen, ich glaube Produktfinder nennt sich das bei Ihnen, wo man Sachen vergleichen kann. Der ist kostenpflichtig, muss man dazu sagen. Inwiefern fallen da auch irgendwelche Dinge raus?
Bei den Produktfindern, also wir haben unterschiedliche Produktfinder, die sind eben stichtagsbezogene Suchmaschinen bezüglich der bewerteten Tests.
Sind also keine tagesaktuellen Angebote,
genau,
wirklich?
Oder es gibt, wir haben Unterschiede, bei manchen Sparten haben wir Analysen, aber es ist immer kostenpflichtig. Genau. Für die Kfz-Versicherung haben wir auch eine Analyse und da sind auch praktisch alle Anbieter drin.
Manchmal muss man ja auch gar nicht nach seiner Versicherung suchen. Manchmal wird sie einem ja auch quasi angetragen. Man muss nur irgendwo ein Häkchen setzen bei Vertragsabschluss, beispielsweise wenn man ein Gerät kauft. Wir haben schon mal kurz gesprochen über diese Garantieverlängerung, aber es gibt auch Reiserücktrittversicherungen, die man auch quasi per Häkchen mitkaufen kann oder eine Restschuldversicherung. Inwiefern ist das denn grundsätzlich eine gute Idee, so eine Versicherung per Häkchen einfach mitzukaufen. Herr Scharschmidt, würden Sie sagen, ist das grundsätzlich eine gute Idee, weil es ist ja so praktisch und das sind schon ganz günstige Angebote oder sind das doch eher die teuren?
Das ist ja wie an der Kasse, wenn ich im Supermarkt stehe und dann ist das letzte Regal vor der Kasse und dort sind die Preise besonders hoch und das kann ich doch einfach mal noch mitnehmen. Ja? Und so ähnlich, denke ich, ist es auch mit den Häkchen da kurz vorm Ende des eigentlichen Vertrages, dass da nochmal was kommt, was ist denn mit der Zusatzversicherung? Wir hatten ja früher auch die Probleme, dass die ja schon umfasst waren und dann musste man sie extra abwählen. Das hat man jetzt zum Glück umgekehrt, also man muss dann das Häkchen setzen. Allerdings sehen wir das auch noch, dass in den Verträgen, die uns dann vorgelegt werden, dass durchaus Häkchen sind, die nicht vom Verbraucher gemacht worden sind. Also wir als Beispiel jetzt in einem Telekommunikationsshop auf der Straße, wenn ich dort einen Vertrag abschließe, dann muss ich mittlerweile eben auf einem Tablet unterzeichnen, die Unterschrift. Und da ist meistens kriege ich nur noch das Unterschriftenfeld vorgelegt und nicht mehr, kann ich dort einen Haken setzen, ja oder nein, da ist schon drin. Ja, also das fällt durchaus auf.
Da kann ich überhaupt nicht mehr nachgucken.
Dass ich dann unterschreibe und kriege dann vielleicht, habe ich Glück, kriege das ausgedruckt und mit in die Hand und dann auf dem Weg nach Hause lese ich das durch und was ist das denn da unten? Ja, also das fällt dann schon auf. Und von daher ist es nicht die beste Wahl, das mitzumachen. Da muss man sich, sollte man einmal drüber schlafen, sagen, okay, jetzt nehme ich das mit, ich schicke dir das dann zu, wenn ich es unterschrieben habe und dann ist gut.
Unser Thema heute, der große Versicherungscheck. Teure Police für wenig Leistung, muss das wirklich sein? Mein Name ist Stefan Römermann und bei mir hier im Studio sind weiterhin meine Gäste. Susanne Meunier, Finanzexpertin bei der Stiftung Warentest, Kim Paulsen vom Bund der Versicherten und Erk Scharschmidt von der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Und wir haben vor den Nachrichten haben wir über Inklusivversicherung mit Häkchen gesprochen und über einige andere Punkte. Was wir noch gar nicht so richtig angesprochen hatten, ist die Frage, gibt es eigentlich Lebenssituationen, in denen man einfach mal seinen Versicherungsschutz nochmal überprüfen sollte? Frau Meunier, wenn ich jetzt beispielsweise heirate, Kind kriege oder in Rente gehe, was hat das mit meinem Versicherungsschutz zu tun?
Ja, das sind typische Situationen, in denen eben etwas passiert und die Lebenssituation hat sich verändert. Beispielsweise Heirat oder einfach zusammenziehen, Kind, Familiengründung, dann ist es die Frage, andere Wohnsituationen, also zusammenbeziehen von zwei Leuten bedeutet erstmal, manche Versicherungen braucht man nicht doppelt, dann ist man nämlich gemeinsam versichert. Das kann man erstmal durchschauen, also Privathaftpflicht auch in der Rechtsschutzversicherung, Hausrat natürlich, wenn man ein Haus oder Wohnung kauft, also Haus, Wohngebäude muss dann sein mit dem Elementarschutz, wie wir vorhin schon sagten. Und das Kind natürlich. Viele haben dann das Bedürfnis, auch vielleicht für das Kind etwas zu machen. Und dann gibt es wenige Anbieter, die eine Kinderinvaliditätsversicherung anbieten. Die ist relativ teuer, aber trotzdem eigentlich, sie bietet natürlich viel mehr Schutz als eine reine Kinderunfallversicherung. Denn sie schließt mit ein, wenn ein Kind schwer erkrankt und vielleicht deswegen nicht erwerbstätig sein kann, dass es dann eben finanziell versorgt wird über diesen Versicherungspolice.
Mhm. Ja, es kann durchaus auch aber sinnvoll sein, auch jenseits von solchen Lebensveränderungen seine Versicherung nochmal durchzuschauen. Was kann sich beispielsweise bei der Privathaftpflicht, habe ich das gelesen, was kann sich da von Jahr zu Jahr ändern?
Es ist einfach so, dass die Versicherungsunternehmen natürlich die Produkte, die sind in großer Konkurrenz, die Unternehmen, die Produkte verbessern sich auch. Und also in vielen Bereichen, manche verschlechtern sich auch. Aber nichtsdestotrotz, es ist sinnvoll, zum Beispiel bei Privathaftpflicht, wenn die Police älter als 5 Jahre ist, dann gibt es auf jeden Fall viel, viel bessere Angebote, die wahrscheinlich auch günstiger sind und einfach eine viel höhere Versicherungssumme haben, mehr Bestandteile sind mit einbezogen. Und deswegen...
Also wenn ich einen neuen Vertrag abschließe, kriege ich mehr Leistung für weniger Geld. Und wenn ich nichts tue, dann bleibt der Vertragsschutz so schlecht, wie er ist und ich zahle mehr.
Es ist jetzt nicht so, dass er ganz dramatisch schlecht ist, aber man kann einfach was Besseres haben. Und man hat dann eben mehr Schutz. Und das Gleiche gilt auch für eine Hausratversicherung. Da kann man einfach mal drauf schauen.
Und was würden Sie sagen, in was für Zeiträumen sollte man da vielleicht auch gucken? Herr Paulsen, was würden Sie da empfehlen? Wie häufig sollte man seine Versicherung überprüfen?
Also gerade bei den Sachversicherungen empfiehlt sich schon eine Überprüfung so alle 1 bis 2 Jahre in der Kfz-Versicherung. Dadurch, dass die Unternehmen natürlich in einem sehr großen Wettbewerbsdruck stehen, wie Frau Meunier auch schon erzählt hatte, lohnt es sich natürlich auch jedes Jahr zu schauen und da auf die Prämie, aber eben auch auf die Leistung zu achten. Und bei Personenversicherungen ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil man dort auch immer, also gerade wenn wir über die Berufsunfähigkeitsversicherung oder über Krankenversicherung sprechen, man natürlich auch immer den Aspekt betrachten muss, dass man selber gegebenenfalls, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat oder dass man eben durch ein erhöhtes Eintrittsalter einfach eine höhere Prämie auch hat.
Also da kann man gar nicht unbedingt jederzeit wechseln.
Genau richtig, da kann man gar nicht unbedingt jederzeit wechseln, sondern da muss man eben selber schauen, wenn ich immer noch gesund bin und keine großartigen Krankenhausaufenthalte hatte, dann könnte man da vielleicht auch nochmal wechseln, aber grundsätzlich empfiehlt sich es da eben nicht.
Herr Schaschmidt, ich habe auch gehört, dass es manchmal auch schwierig wird, tatsächlich bei einer anderen Versicherung einen Anschlussvertrag zu kriegen. Beispielsweise auch, wenn man vielleicht schon mal einen Schadensfall hatte oder dass das dann besonders teuer wird. Ist das auch ein Risiko, was man beachten sollte, bevor man eine Kündigung ausspricht?
Also wenn es sich, nehmen wir mal das Beispiel der Rechtsschutzversicherung. Wenn ich dort 2 Schäden melde, also 2-mal eine Deckungszusage haben will für einen Anwaltsprozess oder Gerichtsprozess, dann kann ich bei bestimmten Versicherungen schon damit rechnen, dass ich gekündigt werde. Das sagt dann die Versicherung, es ist ein Schadenfall, wir kündigen jetzt, weil uns das das Schadenrisiko bei dir zu hoch ist.
Du bist Prozesshansel quasi.
Möglicherweise. Da muss man sich dann durchaus mal überlegen, in welcher Art und Weise ich so einen Vertrag dann tatsächlich mal die auch nutze, klar, dass man sagt, ich will jetzt nicht wegen 200 Euro irgendwie die Versicherung in Anspruch nehmen, sondern halt tatsächlich für Sachen, die teurer sind. Und wenn es aber dann eben soweit ist, dass der Vertrag gekündigt ist, habe ich ein Problem, tatsächlich einen Nachfolgevertrag zu finden, weil dort bei dem neuen Anbieter steht dann drin, wann hattest du zuletzt einen Vertrag, wurde der gekündigt, von wem? Und da ist es dann durchaus so, dass es 3-4 Absagen gibt, weil die Versicherer auch untereinander sich austauschen über ein System.
So eine Warndatei ist das, ne?
Univagnis, ja. Wo man dann auch sehen kann, aha, okay, der ist schon mal gekündigt worden, hat auch schon 2-3 Anträge gestellt, den wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben. Und von daher ist es dann vielleicht doch sinnvoll, dass man so einen Vertrag entweder selber kündigt, bevor der Versicherer es tut, sodass man dann zumindest reinschreiben kann, also ich habe selbst gekündigt. Mhm. Und bleibt aber immer noch das Problem, wann ist denn der letzte Schaden aufgetreten? Und wenn das ein bisschen länger her ist, dann denke ich mal, geht das noch gut. Aber wenn es jetzt auch dann innerhalb des letzten Jahres gewesen ist, wird es durchaus ebenfalls schwer. Also die Versicherer machen es einem da wirklich nicht einfach.
Mein Kollege Thomas Meinert hat für uns die Hörerfragen im Blick. Herr Meinert, was sind denn für Fragen, die besonders häufig kommen?
Also das, was gerade angesprochen wurde nach der Rechtsschutzversicherung, das gab es in der Tat mehrfach. Und zwar ein Hörer, der hatte 5 Schadenfälle oder 5-mal sich gemeldet. 3 Prozesse hat er gewonnen und 2-mal ging es nur um eine Rechtsberatung. Er sagt, da habe ich doch eigentlich der Versicherung kaum Kosten gemacht, weil die hat ja die Kosten wiederbekommen von der gegnerischen Partei. Trotzdem hat sie gekündigt und natürlich seine Frage, kriege ich jetzt, weil ich ja es nie schuld war, sondern nur verstrickt war in die Lebensfälle, kriege ich jetzt noch eine andere Versicherung.
Ja, kann da vielleicht jemand was zu sagen, Frau Meunier?
Ja, also das ist genau, wie Herr Schaschmidt jetzt eben schon sagte, das ist trotzdem so, dass möglicherweise die Versicherer ihn als besonders geneigt, sich in Rechtsstreitigkeiten zu begeben, ansehen und sie deswegen zurückhaltend sind, ihm einen Vertrag zu geben. Nee, aber es ist trotzdem auch oft so, dass es sich dann lohnt, wirklich Klinkenputzen zu gehen und zu versuchen, wenn er möchte, gerne eine Rechtsschutzversicherung haben, er kann begründen, es ist so und so gewesen bei diesem und jedem Fall. Man kann ja mit Versicherern, da sind ja Menschen dahinter, man kann ja mit denen auch reden und einfach versuchen, einen Vertrag wieder zu finden, einen neuen Schutz.
Vielleicht sollte er sich dann auch eher an einen Makler wenden, der mehrere Versicherer im Hintergrund hat. Man kann vielleicht auch verdeckte Anfragen machen, ohne dass man tatsächlich die persönlichen Daten schon eingibt, sondern einfach den objektiven Sachverhalt schildert.
Das ist auch was ein Makler für einen machen könnte.
Könnte, macht aber nicht jeder.
Die Makler sind ja unabhängig, das ist ja schön und gut. Aber wenn der Makler jetzt 2 oder 3 Versicherungen zur Auswahl hat, die er dem Kunden anbieten kann, nimmt er dann vielleicht die, wo er die höchste Provision bekommt, oder ist das unabhängig davon?
Also der Makler steht ja im Kunden, auf Kundenseite. Also er kann das dann wirklich nicht nur von der Provision abhängig machen.
Also er darf es nicht.
aber ist so eine Sache. Also wenn man sich davon ernährt, dann kann man davon ausgehen, es ist ein Bestandteil, aber er steht auch auf Kundenseite. Das heißt, er wird dann schon, wenn 2 sagen, jawohl, machen wir. Also ich glaube, ja.
Vielleicht nimmt er auch den mit der besseren Erfahrung im Schadensfall?
Ja, Herr Paulsen wollte gerade noch was sagen dazu.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Makler schon dazu geneigt ist. Er müsste auf jeden Fall eine Begründung finden, warum er denjenigen vielleicht unter Umständen nimmt, der ihm mehr Provision zahlt. Aber ich befürchte schon, dass es da auf jeden Fall die Gefahr gibt und wir daher auch empfehlen, sich an einen unabhängigen Berater, also an einen Honorarberater zu wenden, da dieser eben keine Provision erhält, sondern direkt von dem Kunden bezahlt wird.
Also es gibt schon schwarze Schafe auch bei den Maklern, meinen Sie?
Selbstverständlich.
Okay. Ganz andere Frage ist die unsinnige Versicherung. Und dazu liefert Monika Gödecke ein Stichwort. Sie sagt, eine solche unsinnige Versicherung ist aus ihrer Sicht die Insassenversicherung im Auto. Hat sie da recht?
Ja, Frau Meunier, was also meinen Sie dazu?
Insassenunfallversicherung heißt sie ganz genau. Und die versichert die Insassen eines Autos im Fall, wenn ein Unfall geschieht. Und die sind ja schon durch die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers versichert. Also egal, ob derjenige, der das Auto steuert, den Unfall verursacht oder ein anderes Fahrzeug sozusagen schuld ist, sind die Insassen versichert. Es gibt allerdings eine Lücke. Der Fahrer, der den Unfall verursacht, der ist nicht versichert über seine Kfz-Haftpflichtversicherung.
Also meine Beifahrer, die Leute hinten im Auto, die sind alle versichert?
Die sind alle versichert, für die nur ich nicht. Und da gibt es sogenannte Fahrerunfallversicherung, die Autoversicherer auch mit anbieten in ihrer Kfz-Police. Natürlich kann der Fahrer auch eine eigene Unfallversicherung haben, aber auf der anderen Seite ist es so, dass ja auch unterschiedliche Menschen das Auto fahren und diese Lücke ist dann immer da. Und wenn der Unfallschutz nicht da ist, sollte man darüber nachdenken, die Fahrerunfallversicherung mit in die Kfz-Versicherung aufzunehmen.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Trampe aus Bremen. Da geht es um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Herr Trampe, was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist nicht für mich, sondern für meine Tochter. Die ist 26 und ist kurz davor, das Masterstudium abzuschließen im Ingenieurstudiumgang. Und sie stellt sich die Frage, ob so eine Berufsunfähigkeitsversicherung Sinn macht, vor allen Dingen, wenn die 200 Euro pro Monat kosten soll.
Das ist eine Menge Geld, in der Tat. Also, vielen Dank erstmal für Ihre Frage, Herr Trampe. An wen kann ich sie weitergeben? Herr Paulsen.
Also 200 Euro im Monat klingt natürlich schon erstmal viel. Da muss man natürlich bedenken, wie setzt sich diese Prämie zusammen? Wurde jetzt nur bei einer Versicherung angefragt oder hat man tatsächlich einen Versicherungsmakler oder einen unabhängigen Berater konsultiert?
Das war wohl ein unabhängiger Makler.
Okay, dann stellt sich mir die Frage trotzdem noch, wie hoch diese Absicherungssumme dann sein sollte. Man sollte ja immer darauf achten, dass man den individuellen Schutz auch absichert und dann eben die Höhe wählt, die man auch wirklich für den Bestritt des Lebensunterhaltes benötigt.
Und keine zu hohe Summe absichert, oder?
Und
was?
Eben auch keine zu hohe Summe absichert, genau, denn auch das führt im Endeffekt nur dazu, dass der Makler viel Provision erhält. Grundsätzlich gesehen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, denn das ist neben der privaten Haftpflichtversicherung definitiv die wichtigste Versicherung.
Herr Schaschmidt wollte noch kurz was ergänzen.
Ich habe noch eine Ergänzungsfrage dazu.
Ja.
Weil nämlich die Ingenieurkammern bieten ja auch diese die Berufsunfähigkeitsversicherung an. Die sind da quasi in der Mitgliedschaft eingeschlossen. Da kostet das 80 Euro im Jahr oder sowas. Aber das ist immer nur eine Bundeskammer. Wenn man das Bundesland wechselt, ist das Ganze wieder hinfällig, Fragezeichen.
Okay, Herr Schaschmidt, können Sie irgendwas zu solchen speziellen Vereinbarungen sagen? Das ist vermutlich
schwierig,
ne?
Ich sag mal, den Arbeitsvertrag auf Lebenszeit, den gibt es wohl so auch nicht mehr. Also man muss dann schon damit rechnen, wenn man in so einer Ingenieurkammer versichert ist, dass nach 5 Jahren Schluss ist und was kommt danach, dann muss ich mich vielleicht tatsächlich schon selbst versichern. Mit einer selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Beitrag inzwischen teurer, weil die Dame älter geworden ist. Also ich würde grundsätzlich tatsächlich dazu neigen, zunächst die Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und dann kann man ja gegebenenfalls diese Ingenieursversicherung obendrauf satteln. Und ich sag mal so, 1.500, 2.000 Euro an Berufsunfähigkeitsrente sollte man versichern. Ich glaube aber nicht, dass das 200 Euro im Monat kostet, ganz ehrlich.
Das sollte auch günstiger gehen, das ist doch auch mal eine Ansage.
Günstiger heißt die Hälfte, ein Viertel, ganz unverbindlich Pi mal Daumen.
Ja, ich sag mal so irgendwas um die 800 bis 1.000 Euro im Jahr.
Ah ja.
Herr Trampe, dann so viel vielleicht zu Ihrer Frage. Ich sage vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, danke für die
Antwort. Und vielleicht sollten wir noch ganz kurz auf eine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung gehen, weil nicht jeder bekommt die. Gerade Menschen mit Vorerkrankungen haben da ja durchaus Schwierigkeiten. Inwiefern ist dann da diese Erwerbsunfähigkeitsversicherung eine Alternative oder gibt es auch andere Alternativen? Und wo sind da eigentlich die Unterschiede? Klingt ja eigentlich beides irgendwie ein bisschen nach dem Gleichen. Frau Meunier.
Ja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist die, die man wirklich abschließen sollte. Sie sagen richtig, die kriegt nicht jeder, aber es gibt keinen anderen Schutz, der daran reicht. Also die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die zahlt eben nur, wenn man gar keinen Beruf mehr ausüben kann. Das bedeutet, es gibt keinen Berufsschutz darin. Und sie ist, das ist unsere Erfahrung, auch nicht leichter zu bekommen, als die, wenn sie von einem privaten Versicherer angeboten wird. Die Gesundheitsfragen sind auch sehr umfassend und man zahlt vielleicht 30-40% weniger, aber hat eben auch einen sehr viel geringeren Schutz. Und dann gibt es sehr viele Alternativprodukte, zum Beispiel die sogenannte Grundfähigkeitsversicherung, die dann nur dann zahlt, wenn bestimmte Fähigkeiten, was weiß ich, Treppe steigen, sich hinsetzen oder so nicht mehr möglich sind. Oder die Dread Disease, die bei bestimmten Erkrankungen zahlt.
Ganz, ganz schlimme Erkrankungen sind
genau,
das.
Aber sie... Unterm Strich ist es so, keins dieser Angebote reicht an die Berufsunfähigkeitsversicherung heran. Und deswegen ist es gut, sich frühzeitig um solchen Schutz zu kümmern. Und es gibt große Leistungs- und Preisunterschiede. Und deswegen ist auch für die junge Frau es sinnvoll, danach zu gucken und auf eine gute Nachversicherungsgarantie zu achten, damit man die Rente im Nachgang ohne neue Gesundheitsfragen erhöhen kann.
Herr Scharschmidt will ganz kurz was ergänzen.
Ich glaube, dass das Angebot hier für 200 Euro im Monat wahrscheinlich gekoppelt ist noch mit einer Kapitalleistung. Ah. Also, dass es kein reiner selbstständiger Berufsunfähigkeitsvertrag gewesen ist, sondern dass man irgendwie noch anspart nebenbei.
Und das
deshalb so teuer.
Ja, und das sind in der Regel aber auch nicht immer die empfehlenswertesten
Tarife, oder? Ist eine Kapitallebensversicherung halt mit einem Berufsunfähigkeitszusatz. Und wenn ich irgendwann mal ein Problem habe, diese 200 Euro zu bezahlen, was mache ich dann? Dann muss ich die Zusatzversicherung wippen oder rauskündigen und dann ist aber der wichtigste Schutz dann weg und eine Kapitallebensversicherung ist kein Sparprodukt.
Okay. Herr Meinert,
kurze, was sonst ja, noch kurze Nachfrage zu der Versicherung von Kindern in der Ausbildung. Katharina Dick sagt, ihr Sohn ist in der Privathaftpflichtversicherung nicht mehr versichert, hat das Studium aufgenommen, also eine erste Ausbildung, aber er hat zwischendurch ein Jahr Weltreise gemacht. Und jetzt sagt die Versicherung, nee, dann geht das nicht.
Das ist natürlich sehr bedauerlich, weil da gibt es auch absolut Unterschied zwischen den Versicherern, also was den Einschluss von jungen Erwachsenen in der Familienversicherung angeht. Wenn das jetzt so ist, dass wirklich hier der Schutz nicht da ist, dann sollte vielleicht die Familie sich um eine andere Privathaftpflichtversicherung kümmern, die generell auch den jungen Mann noch mit einschließt. Denn es ist eben möglich bei anderen.
Also bei anderen sollte das möglich sein. Das ist doch auch mal ein Tipp. Nächste Frage.
Geht zur Krankengeldtageversicherung. Ein Hörer sagt, ich war freiberuflich, bin jetzt aber wieder gesetzlich versichert. Ist die Krankengeldtageversicherung, die ich seit 20 Jahren habe, sinnvoll? Soll ich die weiter behalten?
Herr Pausen guckt sehr skeptisch. Was sagen Sie zur Krankengeldtageversicherung?
Also eine Krankentagegeldversicherung ist grundsätzlich wichtig, weil sie eben dafür eintritt, die Differenz, die von der Krankenkasse geleistet wird, zu ergänzen. Da sollte natürlich geguckt werden, wenn die jetzt schon sehr lange besteht, dass man auf jeden Fall auf den aktuellen Status schaut, wie viel Geld man eben verdient, wie groß die Lücke ist und ob diese Krankengeldansprüche, die man dann hat, auch überhaupt noch so in der Form abgesichert sind.
Mhm. Nächste Frage.
Geht zum Thema Auto und Saisonkennzeichen. Da gibt es ja die Autos oder auch die Motorräder. Die werden im Winter abgemeldet, also automatisch, weil das nur das im Sommer gilt, das Zeichen. Ist das Auto oder das Fahrzeug dann trotzdem diebstahlversichert?
Wenn es jetzt eine Kaskoversicherung hat, also quasi.
Ja.
Okay, kann da jemand was zu sagen? Das ist ja schon eine etwas spezielle Frage.
Das ruhende Fahrzeug, es kommt dann darauf an, wo es steht. Also so im Detail, es gibt, ist eigentlich glaube ich der Schutz dabei, aber ich bin da nicht sicher.
Das ist eine gute Frage, da muss man wirklich in die Versicherungsunterlagen
auch manchmal
mal reinschauen.
Also ich weiß nur, dass es mal vor Gericht gelegentlich um dieses Thema gestritten wird.
Also kann okay. Sehr unterschiedlich sein, muss man nachfragen. Dann berichtet ein Hörer aus Sachsen, er bekommt keine Oldtimer-Versicherung, weil er keinen normalen PKW hat. Also normal fährt er mit der Bahn, hat den Oldtimer nur zusätzlich, bekommt keine Oldtimer-Versicherung. Auch sehr speziell, aber... Sollte doch möglich sein.
Kann ich zur Oldtimer-Versicherung sagen? Ich fürchte, da müssen alle drei Gäste passen.
Also dann müsste man jetzt mal einen speziellen Makler aufsuchen.
Makler beauftragen.
Da gibt es dann spezielle, die sich für Oldtimer spezialisiert
auf
haben?
Jeden
oder?
Fall.
Okay.
Nächste Frage geht zur Treue. Ein Hörer, Christian Frilling, schreibt, es gibt immer wieder gute Angebote für Neukunden. Ich als Bestandskunde bekomme das nicht. Im Gegenteil, meine Tarife werden immer teurer. Hat er da den richtigen Eindruck? Oder?
Ja, da gibt es hier großes Lächeln in der Runde. Was sagen Sie, Herr Scharschmidt? Wird Treue von den Versicherern belohnt oder eher bestraft?
Das sollte zukünftig so sein. Also tatsächlich ist es im Moment so, dass derjenige, der die Verträge länger hält, draufzahlt. Und das Unternehmen natürlich mehr Kundschaft haben will und deshalb Neukundentarif in den Markt drückt, die teilweise erheblich günstiger sind. Und ist auch so, dass wir es bei Rentnern in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch sehen, dass die deutlich höhere Beiträge zahlen, teilweise ähnlich wie bei jungen Fahrern. Das ist, kann man auch Diskriminierung nennen. Und dem muss ich jetzt also zustimmen, tatsächlich Neukundentarif. Deshalb ist es auch so wichtig, Verträge zu wechseln und in solche Neukundentarife reinzukommen.
Herr Paulsen wollte da auch was ergänzen.
Genau, so ich habe in meiner Versicherungslaufbahn auch häufig diesen Irrglauben gehört oder der hält sich auch relativ fest bei Kunden, dass dann ja dafür, wenn ich lange irgendwo Kunde bin, auch die Versicherung sich sehr kulant zeigt in Schadenfällen. Wir empfehlen jedoch, dass man tatsächlich auf die Versicherungsbedingungen drauf achtet und sagt, okay, diese Versicherungsleistungen sind jetzt eben in meiner Versicherung mit inbegriffen und deshalb muss die Versicherung leisten und nicht darauf baut, dass irgendein Versicherer gerade in solchen Wirtschaftszeiten auf irgendwelche Kulanzleistungen baut.
Okay, nächste Frage.
Ja, geht zum Wohneigentum und Gemeinschaftswohnung. Da gibt es ja die Wohngebäudeversicherung. Es gibt aber auch immer viele Teile, bei der gemeinschaftlich genutzt wird. Das Treppenhaus, da fragt der Vermieter, sind da meine Mieter gegen Unfall versichert, müssen die das selber machen? Oder auch der Zuweg zu Gemeinschaftsgaragen. Also gibt es da Angebote, auf die Mieter und auch natürlich Vermieter achten sollen und gehen sollten?
Frau Meunier, wollen Sie vielleicht?
Also in der wahrscheinlich geht es um eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Da ist natürlich die Wohngebäude dann meistens, die Wohngebäudeversicherung erstmal ist dann Bestandteil der Gemeinschaft. Also es ist nicht jeder einzelne Eigentümer hat eine eigene Wohngebäudeversicherung, sondern die Eigentümergemeinschaft hat eine Wohngebäudeversicherung. Und ja, für die gemeinschaftlich genutzten Teile dieser, also Treppenhaus und Keller und so weiter, ja, da müsste eigentlich eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, von der würde ich denken. Aber ich weiß es eigentlich nicht genau.
Da sollte man auch einfach im Zweifelsfall nochmal sich genauer beraten lassen.
Und also
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung würde natürlich, wär wahrscheinlich sinnvoll, weil die Privathaftpflichtversicherung wird wahrscheinlich nicht alles einschließen, weil ja in so einer Eigentümergemeinschaft, genau. Nur im Eigenheim ist es ausreichend, wenn man mit Privathaftpflichtversicherung hat, da braucht man als Eigentümer, wenn man sein Haus selbst nutzt, keine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, aber sozusagen die Wohnungseigentümergemeinschaft sollte sie wahrscheinlich haben.
Und die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht wäre ja auch für einen Vermieter von Interesse.
Ja, vielleicht noch eine Frage.
Ja, wenn es ganz schlimm kommt, der Schadenfall. Wir haben ja eine Hörerin, die sagt, sie war im Krankenhaus, erreichte aber ihre Krankenhauszusatzversicherung nicht, weil sie konnte auf dem Krankenhaus nur telefonieren, nicht schreiben. Die Hotline war immer besetzt, sie hing in der Warteschleife. Was tun im Schadenfall? Und jetzt, wenn die Hotline nicht erreichbar ist, schreiben?
Ja, was kann man da machen?
Wenn die jetzt in dem Moment nicht erreichbar ist, natürlich der Anspruch, wenn jetzt zum Beispiel, es geht ja wahrscheinlich um eine stationäre Zusatzversicherung. Die Frau kommt vielleicht notfallmäßig ins Krankenhaus und möchte spezielle Leistungen in Anspruch nehmen, die ihr über diese Zusatzversicherung zustehen. Ja, das ist natürlich eine fatale Situation, wenn man den Versicherer nicht erreicht. Der Anspruch ist aber trotzdem da. Und auch dann kann eben trotzdem das Einzelzimmer, wenn es versichert ist, bezogen werden. Und
also dann sage ich einfach, ich nehme das erstmal als Privatpatient in Anspruch.
Ja, wenn es Bestandteil der Police ist, hängt es nicht davon ab, dass man jetzt den Versicherer erreicht.
Okay.
Das Problem ist natürlich, sie hat wahrscheinlich nicht gewusst, was versichert ist und hat gedacht, ich habe eine Versicherung, die zahlt alles.
Frage
ich
sicherheitshalber
nochmal nachhaken. Und da sollte man schon vorher wissen, was da drin ist.
Ja, ich denke, damit kommen wir dann auch so langsam schon ans Ende unserer Sendung. Vielen Dank an meine Experten, Susanne Meunier von der Stiftung Warentest, Kim Paulsen vom Bund der Versicherten und Erk Scharschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Dank auch an Thomas Meinhardt und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.